Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Bevor wir zu den neuen Geschichten aus Folge 109 kommen, geht es zuerst um die Auflösung von vorher. Und damit alle, die hier mit dieser Folge anfangen, nicht gespoilt werden, springt ihr, wenn ihr die Auflösung nicht hören wollt, zu 21 Minuten und 10. Und da geht es dann nämlich los mit den neuen Geschichten. Und jetzt reden wir erst über die vom letzten Mal. Wir fangen zunächst an mit meiner Geschichte vom letzten Mal, die den Namen trug Privatsphäre. Wie viele von euch hätten Privatsphäre mit einem S und wie viele mit zwei S geschrieben? Das würde mich mal interessieren.
Also, ich hätte es, glaube ich, zuerst mit zwei geschrieben.
Ich auch. Und dann schreibst du es, dann siehst du es aber auch und denkst, das ist irgendwie Privatsphäre.
Ja, ich dachte halt an Sphäre und Privat.
Genau, also man denkt, das ist die Sphäre vom, also die Privatsphäre. Aber es ist ja die Privatsphäre.
Genau.
So nämlich. Aber ja, ich fand es auch auf der ersten Sekunde, hätte ich es falsch gemacht, aber dann sieht man das Wort mit zwei S und denkt so, irgendwas ist da merkwürdig dran. Ja, Christoph, erzähl mal was.
Ja, ein Fotograf schimpft er sich. Ist er halt aber nicht. Eigentlich ist er ist auch kein Paparazzi.
Er macht Fotos.
Genau, er macht Fotos. Er ist auch kein, also er verhält sich ein bisschen wie ein, wobei auch nicht. Er ist einfach noch schlimmer als das. Also, es geht um einen Mann, der Fotos macht von Menschen in ungünstigen Situationen. Das sind zum Beispiel Menschen, die sich übergeben, wenn sie feiern gehen, Menschen, die irgendwie hinfallen, die sich vielleicht auch mal einpissen oder so, wenn sie zu viel getrunken haben. Also das sind alles, und diese Bilder lädt er dann auf einer Website hoch, veröffentlicht die und das gucken sich dann eben Leute an und lachen sich über diese Leute eben kaputt. Und deswegen sind es immer, es sind keine lustigen Bilder, es sind auch keine schönen Bilder, es sind einfach Bilder, die ja andere Menschen in schlimmen oder schlechten Situationen darstellen und die Leute, die sich das angucken, geilen sich daran auf, keine Ahnung. So ein Typ ist unser Protagonist. Und die Geschichte fängt damit an, dass er irgendwann nach Hause kommt und in seinen Briefkasten schaut und eine CD findet. Und das ist schon ein bisschen so ein Foreshadowing, weil er schon sagt, ach, nicht schon wieder. Er kriegt scheinbar öfter mal solche CDs. Und er glaubt aber dann irgendwie so, weil er sagt, aber ja, vielleicht ist es jetzt auch vorbei. Er hat irgendwie sogar so ein bisschen Hoffnung zum Ende hin, dass es sich jetzt irgendwie mal langsam zum Guten wendet oder dass das jetzt mal aufhört scheinbar. So, und dann erfahren wir auch eben was über sein Leben. Dann erfahren wir erst, was er für ein Typ ist. Und dann erfahren wir auch, dass er eben schon länger von einem Unbekannten CDs bekommt mit Fotos, die ihn zeigen. Und es wird, glaube ich, ständig gefragt, wie fühlt sich das an? Und damit ist natürlich gemeint, wie fühlt sich das an, wenn man fotografiert wird, wenn man davon nichts weiß und so. So, und diese Bilder werden immer schlimmer, sage ich mal. Also die werden immer privater, die werden immer, also zeigen unseren Protagonisten immer mehr in so deutlich persönlicheren Momenten, wo eigentlich keiner sein sollte. Und es gipfelt dann da drin, dass er die CD, Moment mal, er kriegt eine CD.
Er kriegt mehrere,
aber am Ende schaut er einen Livestream.
Genau. Da auf der CD ist ein Link drauf und ein Video.
Richtig, genau. So, und zu diesem Link, damit gipfelt das, dass er sich diesen Link anklickt und er ist dann plötzlich in einem Livestream und das Zimmer, was dort gefilmt wird von so einer Kamera, kommt ihm schon verdächtig vor und dann hebt er die Hand und dann sieht er halt mit so einem kleinen Delay, dass sich die Hand desjenigen hebt, der da an dem PC sitzt, im Livestream. Und in dem Moment weiß er, dass er gerade gefilmt wird und quasi sein Arbeitszimmer live gestreamt wird. Und es ist auch jemand in diesem Raum, denn das ist keine, das habe ich nämlich anfangs gedacht, so, dass das irgendeine genau. Und das ist aber eben sein Stalker, kann man ja eigentlich schon sagen, der in seiner Wohnung ist. Und dann ist die Geschichte vorbei, also das letzte Satz irgendwie so fast schon wieder so ein klassischer Kliman. Er fragte sich, ob er die Tür verschlossen hat.
Ach ja, stimmt.
Irgendwie so,
ja,
ne?
Ja.
Genau, das war Privatsphäre. Privatsaffäre. 78% von euch haben gesagt, dass das wahr ist und 22% haben gesagt, dass das falsch ist. Das kann gut sein, dass das mal passiert ist. So weit weg ist das nicht. Vor allem so eine Seite. Also es gibt ja alles Mögliche an Seiten. Es gibt ja noch viel schlimmere Seiten. Ich glaube aber, das hast du dir ausgedacht. Ich sag, das ist falsch.
Du sagst, das ist falsch. Und widersprichst dir der großen Mehrheit unserer Zuhörerschaft.
Ja.
Das hat dich heute kein Euro gekostet.
Ah, ich kenne doch meinen kleinen Kliman.
Ja, die Geschichte habe ich mir ausgedacht. Als Inspiration diente mir, dass meine Freundin mir mal erzählt hat, dass, also pass auf, die Eltern von meiner Freundin haben ein Haus und wohnen da im Erdgeschoss und haben das Obergeschoss vermietet. So, da wohnen halt die Leute drin. Und da waren mal irgendwelche, wohnte irgendwann mal, ich glaube, ein älteres Ehepaar oder irgendwie so. Und die haben dann den Eltern immer mal Fotos gezeigt, zum Beispiel von irgendwelchen Urlauben oder sowas. Und zum Beispiel dann auch immer mal Bilder von wegen, hier, wir dachten, da sah die irgendwie süß aus oder irgendwie so. Und haben halt, wie die einfach im Garten dann liegen und sich sonnen. Und ich fand diesen Gedanken einfach, dass Leute quasi einfach Fotos von dir machen, das ist halt irgendwie mega ungutes Gefühl, habe ich das. Also es kam mir dann direkt so vor, ich finde das total merkwürdig. Und
ja, also total. Total.
Und dann habe ich gedacht, wie wäre das, stell mal vor, also ich habe es dann in meinem Kopf schon direkt weiter gesponnen, dachte, okay, stell mal vor, die kriegen dann irgendwie zu Weihnachten so Bilder von sich selber oder so. Das ist halt irgendwie einfach komisch. Niemand zeigt dir Bilder von dir, mit denen du nicht was zu tun hast.
Genau, wenn du weißt, dass sich jemand fotografiert und du viel später erst diese Fotos dann kriegst, weil vielleicht der Fotograf oder die Fotografin sehr begabt ist oder so, dass einfach geile Bilder sind, ja, mega geil. Aber wenn irgendwer heimlich von dir Bilder macht und dann zu dir sagt, hier, guck mal,
genau.
Weißt du noch letzte Woche? Da denkst du so, warum hast du mich denn fotografiert?
Und dann dachte ich halt, okay, wie wäre das, stell dir vor, du kommst nach Hause und liegst einfach eine CD in deinem Briefkasten und da sind dann Bilder von dir drauf. Und dann wollte ich aber, dass unser Bruder das irgendwie verdient hat und deswegen habe ich gedacht und so, es gab früher so Blogs wie sowas wie People of Walmart.
Of Walmart oder hier, naja, ist was anderes, aber hier dieses Bumfights.
Ja, ja, genau.
Ne, sowas.
Und
Bumfights,
stimmt, das gab es
auch
mal.
So krank gewesen. Also das war, Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, das war jemand, der
Obdachlosen Geld, hat,
Geld
ne?
oder Alkohol gegeben hat und gesagt hat, ihr kriegt das, wenn ihr euch jetzt hier, also ihr haut euch auf die Fresse und der Gewinner kriegt eine Flasche
so
Wodka.
Krank,
also teilweise
so
war es wirklich
krank.
Einmal eine Flasche Wodka und die haben sich da wirklich mit Bärnackelfights da ausgenockt und der Typ hat das halt gefilmt und ins Internet gestellt und sich, also der hat unfassbar viel Geld verdient. Der hat auch irgendwann so angegeben mit seiner Villa und seinen Autos und seinem Schmuck und so. Und
also
der hat sich auch ganz schnell ganz unbeliebt gemacht.
Ja,
damit.
Natürlich. Aber du siehst ja daran, das ist so wie so Kolosseum früher. Das gibt mehr als genug Leute, die da Bock drauf haben, einfach sich das anzugucken.
Alter. Heftig.
Naja. Dann habe ich die Geschichte geschrieben und kam auf diese Website dann halt und dann habe ich im Nachhinein nochmal geguckt und es gab tatsächlich mal was fast so ein bisschen ähnlich, also nicht so war mit der CD, aber es gab mal eine Website, die hieß uglypeople.com, da hat jemand wirklich einfach hässliche, also seiner Meinung
nach. Da warst du doch auch drauf, ne?
Das hat einfach auf mein Facebook-Profil gelinkt. Die Seite gab es halt, da hat einfach jemand Leute, die er hässlich fand, fotografiert und hochgestellt und da gab es natürlich auch ganz viel Proteste.
Aber warte, apropos, aber Facebook hat, Stichwort,
da kommen wir
auch gleich noch drauf,
zu,
ne?
Ja.
Aber hat Facebook nicht auch so angefangen? So ganz grob irgendwie? Dass das so ein
Hast du etwa nicht Social Network geguckt?
Nee, habe ich nicht geguckt. Aber
richtig,
ist das
gut.
Nee, dass das so ein komisches Harvard-Ding war und man die ranken da teilweise die Studenten. Das hat jemand anders gemacht und Zuckerberg hat das geklaut.
Nee,
Zuckerberg
hat angefangen mit so einem, der hat sich quasi irgendwie die Harvard-Register gezogen von den ganzen Mädels an und dann konnte man die raten.
Ah, so. Genau, ja.
Und daraus kamen dann diese Winklevoss-Brüder, haben ihm dann was anderes vorgeschlagen, was dieses Facebook dann war und das hat er dann einfach ohne die gemacht.
Ah, so, okay.
So, und ganz grob. Aber guck den Film an, der ist wirklich gut.
Ja, mag Jesse Eisenberg irgendwie nicht.
Ja, aber das ist von David Fincher, der Film. Das ist der Typ, der auch Mindhunter gemacht hat und ganz, ganz viele andere gute Sachen. Hm. Naja, auf jeden Fall, die Seite uglypeople.com, da wurde auch ganz viel geklagt und sowas. Und die ist dann nur offline gegangen, weil irgendwann Hacker die mit Hardcore-Pornografie geflutet haben, bis sie weg war.
Okay, also mit Absicht, damit aufhört.
Die haben das gehackt und dann halt quasi das komplett mit Pornografie geflutet, bis der Typ die schließen musste.
Aber warum? Weil damals noch so Pornos nicht frei zugänglich sein durften?
Ich weiß es nicht, oder weil ich habe keinen Plan. Ja, auf jeden Fall ist die Geschichte ausgedacht und Punkt. Das war's. Es gibt keine große Auflösung mehr dazu.
Ja, mit so einem Livestream ist schon, das ist echt der Horror, ne?
Ja, wenn du, also ich glaube, dieser Schritt vorher ist, also am Anfang sieht er erst noch das Video da drauf, wo er nachts gefilmt wurde, wie er im Bett lag.
Stimmt.
Und ich glaube, das ist halt so meine Horrorvorstellung.
Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Das kann auf jeden Fall genauso mal von irgendeinem Stalker mal gewesen sein.
Ja.
Also jemand, der irgendwem nachstellt und den filmt und dem das sogar auch nochmal mitgibt, dass er...
Gab's, ne? bestimmt, klar. So Beweise von wegen, guck mal, ich war in deinem Haus.
Ja, 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 ja.
Schon. Ja, glaub ich auch.
Ja. Naja.
Naja.
Wir hatten noch eine zweite Geschichte.
Auch noch, da gab es einen Eindringling in einem Haus. Und auch da gab es wieder einen Livestream oder ein Video, was geguckt wurde am PC.
Stimmt, kein Livestream leider.
Nee, kein Livestream, es war im Nachhinein. Und zwar die Geschichte Knochenjob von Christoph. Und da ging es um Edith, eine Paläontologin, die mit ihrem Mann den kleinen Gore adoptiert hat, der 6 oder 7 Jahre alt ist oder sowas. Seine Eltern waren irgendwie gestorben bei einem Tauchunfall in Afrika oder so.
Südafrika.
Sie arbeitet mittlerweile als Paläontologin deswegen, also ich glaube auch wirklich hauptsächlich wegen Gore im Homeoffice, also im Laboratory. Im Homelab hat sich da ihren kompletten Arbeitsplatz eingerichtet, von dem aus sie dann irgendwelche urzeitlichen Gebeine, ich glaube, das ist so steinzeitlichen Kram, den sie da hat, ne? Paläontologie ist doch so.
Ja, sie hat halt einen Haufen Knochen darum fliegen.
Genau.
Ja.
Dafür hat sich halt eben auch ein ganzes Lager an Gerippen angelegt, die sie dann vermutlich katalogisiert oder irgendwie sowas. Und eines Tages kommt sie nach Hause und merkt dann in ihrem Homelab, dass Knochen fehlen. Sie ist sich ziemlich sicher, dass da mehr lagen oder irgendwie 2 mehr lagen auf jeden Fall und die fehlen plötzlich. Sie hat sofort den Nachbarshund im Verdacht, der nämlich, glaube ich, sie auch begrüßt hat. Sie kam nach Hause und ich glaube, die Haustür war noch offen und der Hund lief da rum.
Ja.
Mali oder so ähnlich hieß der.
Mali, ja.
Ja. Und sucht dann überall nach den Knochen und findet sie dann unter dem Bett ihres Adoptivsohns Gore. Und die sind aber nicht mehr in dem Zustand, in dem sie am Anfang waren, sondern die sind vollkommen heruntergenagt. Also der Knochen, nicht vom Knochen abgenagt, sondern der Knochen selber ist einfach weggegessen irgendwie.
Richtig.
Und sie will dann sicher gehen, ob das wirklich der Hund war, weil sie irgendwie einen ganz komischen Verdacht hat und irgendwie ein ganz komisches Gefühl und startet ein Experiment. Also legt sie Knochen auf ihrem Labortisch bereit, stellt den Laptop auf mit Kamera und nimmt auf und dann geht sie. Und dann guckt sich eine Zeit später die Aufnahme wieder an und glaubt ihren Augen kaum, als sie sieht, dass ihr Nachbar, ich glaube, der heißt Michael oder sowas, reinkommt und sich einen der Knochen schnappt und munter drauf losknuspert. Das Ganze wird dann nur noch getoppt, als noch eine zweite Person auftaucht, und zwar Gore, der auch einfach loskaut. Und daraufhin, ich glaube, wird der Nachbar irgendwie festgenommen, der Sohn Gore kommt wieder ab ins Heim und sie ist ganz froh darüber im Endeffekt.
Ja.
Auch da haben wir euch natürlich gefragt. Und von euch sagen 48%, sie ist wahr und 52% glauben, sie ist falsch.
Ja, Leute, aber sich aber uneinig, du.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Es könnte eine super abstruse Geschichte sein. Irgendwie ist das schon wieder sehr spezifisch, als dass du es dir komplett ausgedacht hast. Aber in meinem Kopf kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie man überhaupt einen Knochen isst. Und deswegen sage ich, das ist falsch. Ich sage, es beruht nicht auf einer wahren Dings, was auch immer.
Dann musst du heute auch keinen Euro dalassen.
Okay.
Diese Geschichte ist nämlich ausgedacht. Bis auf das Thema ist eigentlich alles von mir, stammt aus meiner Feder, wie man unter Autoren sagt.
Ja, sagen wir.
Die Idee kam mir aus dem Reddit, aus dem Subreddit No Sleep.
Mhm.
Da veröffentlichen Menschen Kurzgeschichten.
So Writing-Prompts irgendwie, ne?
Ja, so einfach so Kurzgeschichten und die Überschriften. Und das ist nur, also es ist eigentlich nur die Überschrift, die mich abgeholt hat. Ich habe die Geschichte nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Und die Überschrift und diese ganzen Geschichten haben immer solche Überschriften. Die sind immer so verfasst, so, ich habe eine Knochensammlung und irgendwie werden sie weniger.
Oh, okay.
Das war die Überschrift. Und, das
ist eine coole Überschrift aber.
Ja, genau. Und die sind aber immer so, die Überschriften. So von wegen so, ich habe Bilder von mir gesehen, meine Freundin ist in jedem meiner Kinderfotos zu sehen. Da kam auch irgendwann, ich glaube tatsächlich, dass da mal irgendwann die, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, aber die Inspiration zu dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, diese Story, wo der Typ zurück nach Hause fährt mit seiner neuen Freundin.
Und da diese Sekte irgendwie war.
Genau, und es war nur dieses, das nur das, dieses, die auf dem Bild auftaucht. Okay, genau, und so war das nämlich auch, dass diese Knochen, das fand ich irgendwie witzig. Mhm. Und dann habe ich mir halt irgendwie was ausgedacht, warum hat man den Knochen zu Hause? Paläontologie, wenn man das macht, dann hat man auf jeden Fall was mit Knochen zu tun. Und genau, und ich habe, am Anfang war die Story so geplant, dass es ganz klar Gore ist und nur Gore ist. Und dann war ich beim Schreiben und dann wirklich habe ich auf den Tisch gehauen und wirklich laut gesagt, haha, das ist der Nachbar. So war das wirklich beim Schreiben. Und dann habe ich gesagt, jetzt kriege ich sie alle oder kriege ich euch alle. Und es ist eben nicht Gore. Das offensichtliche,
es war ja auch Gore.
Genau, und dann sage ich, pass auf, aber in dem Moment war es so, es ist nicht Gore. Das Offensichtliche ist es nicht, es ist der Nachbar. Es ist ein Charakter, der einmal schon vorgekommen ist. Mhm. Schon vorher sozusagen. Und dann schrieb ich und dann war so, und es ist doch Gore. Und dann, also wirklich, es war genau so beim Schreiben. Und dann habe ich mir halt dann diesen ganzen Kram noch irgendwie ausgedacht, dass der halt da auch schon echt ein bekannter Gast war im Heim und da ständig mit seinem Hund ankommt.
Stimmt, der
und
kannte die alle
und Freund da ist, ne? Und so, genau. Genau, aber ja, ausgedacht und der Name Gore finde ich übrigens, könnte legit ein schwedischer oder skandinavischer Name sein.
Ich denke halt immer Gore. An Gore.
Und es ist auch daher. Es kommt auch daher. Daher habe ich mir den Namen
und
überlegt.
Und Amsel?
Das ist alles random. Aber Gore war...
Aber wie kommt man denn auf... Also weil Gore und Amsel waren...
Amsiel.
Was
ja, weiß ich nicht. Ich habe ja immer so spezielle Namen.
Wie hieß sie? Edith genau. Amsiel, Gore
Erlentrap.
Und...
Erlentrap. Und bei Erlentrap...
Erlentrap, das ist hier von Breaking Bad.
Erlentrap. Bei Erlentrap habe ich tatsächlich beim Lesen hier bei der Aufnahme... mich gefragt, ob ich den schon mal benutzt habe. Weil Erlenmeyer oder so, irgendwas habe ich genommen schon mal.
Das kann gut sein.
Naja, auf jeden Fall, genau.
Ich erkenne es nur, wenn da Adamek vorkommt.
Adamek Novak. Nee, also Gore kommt tatsächlich von Gore, weil der halt, okay. Weil der ursprünglich geplant war als dieser Knochenfresser. Gore klingt doch geil.
Weiß ich nicht.
Findest du nicht Gore?
Ich musste immer an Göre oder an Gore denken.
Gore Kliman.
Gore, nee, ganz fürchterlich.
Ist doch geil. Geiler als Josh.
Danke.
So, nee, genau. Aber ja, die Geschichte ist auch ausgesagt und damit hat die Mehrheit, glaube ich, recht. Ne?
Die ganz knappe Mehrheit, ja. 52%. Und Josh.
Und Go.
Es gibt noch eine Sache, wo wir euch haben abstimmen lassen.
Oh ja.
Und zwar hatten wir letztes Mal die Diskussion um Stichwort. Ich habe ja gesagt, Stichwort Margarete und Christoph hatte da ein vehementes Problem mit. Und wir wollten das natürlich das Volk entscheiden lassen, also euch. Und deswegen haben wir in unserem Reel abstimmen lassen. Und aktuell, also man kann da immer noch abstimmen, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme sagen 36%, sie sind meine Meinung und 64% sagen, sind Christophs Meinung. Was?
Die Kommentare sprechen auch eine ganz deutliche
Sprache. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil da sieht es gar nicht so knapp aus, also ein Drittel zu zwei Drittel. Ja. Die Kommentare sind aber da ein bisschen anders. Die sind wirklich so, da gibt es, glaube ich, ein oder zwei Leute, die auf meiner Seite sind, alle anderen
es
denken...
Es gibt aber auch ein paar Stimmen, die schreiben, dass wir beide Unrecht haben.
Genau, also sie sagen, eigentlich ist da niemand meiner Meinung und manche finden uns einfach beide doof. So, das ist so. Ich habe dann natürlich aber... Weil ich ja nicht einfach kampflos aufgebe.
Natürlich, das würdest du niemals tun.
Im Duden mal nachgeschaut. Ja. Und nur mal geguckt, was unter Stichwort so steht.
Ja.
Und da gibt es drei Sachen. Erstens, ein Stichwort ist ein Wort, das in einem Lexikon behandelt wird oder Wort eines Stichwortregisters ist, also ein Verzeichnis von Begriffen, die in einem Buch oder Text behandelt werden. So, hat nichts damit zu tun.
Nicht?
Zweitens, ein Zeichen für einen Schauspieler, also jemandem ein Stichwort geben, damit eine Handlung ausgelöst wird oder ein Einsatz signalisiert wird.
Ja, stimmt, sehr gut.
Hat auch nichts damit zu tun. Und das dritte, ist nicht so weit weg. Sich zu etwas Stichwort...
Ja, ganz kurz. Wenn Josh schon anfängt mit, ist nicht so weit weg, dann ist es trotzdem falsch.
Nein, ich will nur sagen, dass das wahrscheinlich das ist, woher ich dachte, dass...
Okay, ich bin gespannt.
Sich zu etwas Stichworte machen als Gedächtnisstütze, damit man nur mit diesem einen Wort wieder die Zusammenhänge im Kopf hat. Das heißt, ich lese einen Text und mach mir als Stichwort...
Das ist eine Eselsbrücke dann, mehr oder weniger.
Nee,
ne?
Eselsbrücke...
Okay. Ist vielleicht kein...
Das ist ganz anderes.
Naja, nee, okay, du liest einen Text und da kommt... Aber dann impliziert das ja trotzdem, dass diese Wörter in dem Text vorkommen und du sie nicht einfach random nimmst. Weil random wäre eine Eselsbrücke.
Ja, so wie ich das jetzt meine, ist quasi so, wir haben über Margarete irgendwann mal vorgeredet, nicht in der Folge, sondern irgendwann anders. Und ich habe mir dann in dem Moment das Wort Margarete aufgeschrieben als ein Stichwort.
Ja.
Und dann halte ich dir das quasi vor, um zu sagen, hier, und damit du wieder die ganzen Zeit, damit du weißt, worum es geht.
Ja, das macht das nicht richtiger.
Aber das ist, ich glaube, daher kommt das bei mir.
Okay, ja gut.
Gut, jetzt wissen wir alle, was
aber
ein Stichwort ist.
Aber verstehst du denn jetzt diesen Punkt, den hast du ja überhaupt nicht verstanden.
Dir doch. Aber ich war mir auch relativ sicher, dass meine Version auch geht. So, Schluss jetzt damit. Wir haben es geklärt. Außer, Leute, ihr habt noch die Möglichkeit, natürlich bei uns auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau abzustimmen, um die Waage, weil das ist keine Abstimmung, die irgendwann endet. Die geht einfach immer weiter. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, im Laufe der Jahre Christoph zu beweisen, dass doch Josh recht ist. Ist einfach nur, ich lasse es mal da.
Gut. Können wir nicht dann sogar dann unsere Abstimmung?
Theoretisch können wir die auch in Reels machen, aber dann haben wir halt auch nie eine Zahl. Weißt du, wenn wir
dann
sagen, wir lesen die dann vor,
zumindest
und dann kann sich
den
die noch ändern oder
dann?
Sowas.
Ja gut, dann ist das halt so.
Ja. Das müsst ihr mal testen, ob man das auch machen kann, nicht in einem Reel, sondern in einem Post. Das heißt, du könntest Freitag den Post einfach machen zur Folge.
Aha.
Und da, wenn da ein Abstimmungstool geht, dann switchen wir das. Dann ist das ab jetzt immer da drin.
Egal, Leute, wir reden hier schon wieder interner, ne?
So.
Die gehen euch nichts an.
Hört weg. Kommen wir.
Im Podcast. Hört weg.
Hört mal kurz weg.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Vielleicht geht es euch ja manchmal so wie mir, dass ihr zwischendurch vollkommen den Überblick verliert, wofür ihr euer Geld eigentlich so ausgibt. Da gibt es aber eine App, die euch da ganz einfach helfen kann, und zwar Finanzguru. Denn mit Finanzguru kann man seine Konten verknüpfen und da werden alle deine Ausgaben automatisch kategorisiert und man kann dann noch alles, was nicht automatisch kategorisiert ist, noch zuordnen. Und plötzlich seht ihr, dass doch noch das ein oder andere Abo seit Monaten rumläuft, was ihr gar nicht mehr auf dem Zettel hattet. Und Finanzguru hilft euch so also dabei, ein bisschen aufzuräumen und euch klar zu machen, wo eure Prioritäten überhaupt liegen sollten. Falls euch Finanzguru bekannt vorkommt, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, entweder bei Die Höhle der Löwen oder auch vielleicht schon bei Finanzfluss oder irgendeiner ihrer 1,5 Millionen zufriedenen Nutzer hat euch davon schon erzählt. Das Beste an Finanzguru jedoch, es ist vollkommen kostenlos. Wenn ihr jedoch noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt und noch extra Funktionen freischalten wollt in dieser App, dann gibt es da Finanzguru Plus für nur 2,99 Euro im Monat. Das hilft euch dabei, euer Geld noch ein bisschen besser zu managen. Bevor Finanzguru Plus jetzt aber auch eins dieser Abos wird in eurer Liste von monatlichen Ausgaben, gibt Finanzguru euch die Chance, auch Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos zu testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und gibt euch 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Wichtig aber, das gilt nur für Neukunden. Die Anleitung, wie all das funktioniert, findet ihr natürlich wie immer hier bei uns in den Shownotes. Also probiert's jetzt aus und freut euch über das gesparte Geld in Zukunft. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir zu den neuen Geschichten von Folge 109. Und weil ich angefangen habe letztes Mal, fange ich heute nicht an.
Oh, ich fange heute an.
Christoph darf uns heute ein Meisterwerk vorstellen.
Oh!
Hast du zufällig auch eins dabei? Oder?
Ich habe eins
doch,
dabei.
Oh, okay, super.
Ich habe nicht nur eins dabei.
Hä?
Ich habe nämlich, ja.
Ja, ja, du hattest, Christoph hatte schon so eine Andeutung irgendwie gemacht. Ich bin tatsächlich heute gespannter denn je.
Ah, aber das Problem ist immer, jetzt wenn ich solche Sachen mache, dann liegt da immer so eine Messlatte irgendwo, die ich aber nirgendwo hinlege.
Doch, du hast gesagt, also.
Ich habe nur gesagt, ich.
Sie gefällt dir besonders gut und du machst
das,
was du noch nie gemacht hast.
Habe ich das so?
Ja.
Es ist schon. Ich hab's schon mal so ähnlich gemacht.
Mach
doch
jetzt einfach mal.
Okay. Also, meine Geschichte heute heißt Am schwarzen Fluss. Kapitel 1. Pferde stehlen. Müde und durstig lehnen sich Bobby und Peter an den dicken Baum einer Esche und lauschen dem leisen Grollen des tosenden Wasserfalls des schwarzen Flusses. Seit dem Morgengrauen sind die beiden Kinder auf den Beinen. Ihre Mägen sind leer und ihre Kehlen ausgetrocknet. Peter hätte nicht gedacht, dass er bereits mit 12 Jahren von zu Hause wegläuft. Doch er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Der Geruch von billigen Spirituosen, der durch jedes Zimmer des Hauses waberte, das Wimmern und Schluchzen seiner Mutter jede Nacht, und die Prügel, die er täglich einstecken musste und für die sein Sausack von Vater nicht mal einen Grund brauchte. Bobby hatte nicht lange überlegt und war sofort mitgekommen. Seine Eltern hatte er nie kennengelernt. Seine Mutter starb bei seiner Geburt und sein Vater hatte sich in Bobbys erstem Lebensjahr in den Tod gesoffen. Seit 11 Jahren lebt er nun als Vollwaise im städtischen Kinderheim und hat vermutlich mehr sexuelle Erfahrungen gesammelt als der Großteil der volljährigen Absolventen der Highschool. »Siehst du die Pferde dort vorne auf der Koppel?«, fragt Bobby und schlüpft in seine abgelatschten Schuhe. »Wunderschöne Tiere«, antwortet Peter. »Was würde ich dafür geben, auch eine Ranch zu besitzen?« »Vielleicht hat der Ranch aber etwas zu essen und trinken für uns«, sagt Bobby und klopft sich die staubige Jeans ab. Der Rancher hat sich seinen Cowboy-Hut tief ins Gesicht gezogen. Schnarchend lehnt er in seinem Schaukelstuhl aus Kirschholz, als die zwei Jungen seine Veranda betreten. »Hey, Peter«, flüstert Bobby und zieht die Pistole, die er seinem Peiniger aus dem Heim beim letzten Mal aus dem Gürtel geklaut hat, unter seinem Pullover hervor. »Warum jagst du dem Alten nicht eine Kugel in den Kopf? Dann sind wir die neuen Rancher.« Peter guckt auf das Schießeisen. Das Holz des Griffs glitzert in der Sonne. »Warum eigentlich nicht?«, geht es ihm durch den Kopf. »Eine Ranch, auf der die beiden bestimmen können. Welcher 12-Jährige könnte das schon von sich behaupten?« Er nimmt Bobby die Pistole ab und richtet sie auf den unteren Rand der Krempe des Cowboy-Huts. Dann drückt er ab. Kapitel 2: Schlechte Gewohnheit. Wie ein Juwelier, der den Reinheitsgrad eines Diamanten überprüft, kontrolliert Mandanges die Enden seiner vom Nikotin gelb verfärbten Fingernägel und knibbelt anschließend weiter an ihnen herum. Eine Frau, keine 40, mit dunklem Haar und einer Narbe über dem Venushügel, liegt fertig vorbereitet hinter ihm auf dem Tisch. Ist nach dem Frühstück einfach umgefallen. Handschuhe hat der Bestatter bei seiner Arbeit noch nie getragen. Und Dell, der sich den kaputten Wasserhahn am Waschbecken anschauen soll, schafft es erst nächste Woche. Als er mit den restlichen Fingern der linken Hand fertig ist, spuckt er den bitteren Geschmack aus seiner Mundhülle in das Becken aus Zink und heftet den Totenschein, den er ausgestellt hat, in einen Ordner. In der Stadt am Schwarzen Fluss ist es keine Seltenheit, dass die Leute noch am selben Tag unter die Erde gebracht werden. Die wenigsten hier haben Familie und die meisten scheren sich einen gottverdammten Dreck um ihren Nachbarn. Beinahe werden die Schwielen an der Innenseite von Mandanges Handflächen aufgerissen. Nachdem er den Sarg der alleinstehenden Frau mit Erde zugeschüttet hat, überlegt er, ob es vielleicht doch Zeit für ein paar Handschuhe oder einen neuen Spaten ist. 2 Splitter haben es durch die dicke Hornhaut seiner Hände geschafft und ein Spatenstiel aus Holz ist etwas anderes als die leblose, weiche Haut seiner Kunden, denkt er. Zurück in der Leichenhalle flitzt er sich wieder auf seinen wackeligen Stuhl und widmet sich nun der rechten Hand. Die getrocknete Erde, die unter seinen Nägeln klemmt, schmeckt fad und fast hätte er sich an einem Haar der Toten verschluckt, das es irgendwie geschafft hat, sich um den Nagel seines Mittelfingers zu kräuseln. Als er am späten Abend das Licht ausknipst, hört er aufgeregte, aber dumpfe Stimmen von draußen. Dann wird die Tür aufgestoßen und 2 kräftig gebaute Burschen stürmen herein. »Unsere Mutter, wo ist unsere Mutter?« brüllen sie Mandanges an. »Woher zum Teufel soll ich das wissen?« erwidert er und zieht sich mit den Zehen etwa 2 Millimeter transparentes Gewebe vom Daumen. »Wenn sie tot ist, liegt sie vermutlich draußen auf dem Friedhof.« Die Männer wirbeln herum und stürmen nach draußen. Kapitel 3: Brennender Ausschlag. Als die ersten Sonnenstrahlen durch die dünnen Vorhänge blitzen, dreht sich Shay auf die Seite und schreit unvermittelt vor Schmerz auf. Auf ihrem Rücken, ein paar Zentimeter unterhalb ihrer rechten Schulter, hat sich über Nacht ein ekelhaft nässender Ausschlag gebildet. Auf dem Weg zum Arzt muss sie sich während der gesamten Fahrt nach vorne beugen, damit ihr Rücken nicht die Lehne des Sitzes berührt. Jeder Kontakt mit der Stelle schmerzt wie 1000 Nadelstiche. »Wahrscheinlich nur eine harmlose Dermatitis«, beruhigt sie der Arzt und gibt ihr eine Salbe mit. Danach fährt sie zu ihrer Schwester. Auch Tracy wohnt noch immer in der kleinen Stadt am Schwarzen Fluss. Doch im Gegensatz zu Shay hat sie es zumindest aus ihrem Elternhaus geschafft. Doch wie soll man auch die Miete bezahlen, wenn man nicht arbeitet? Schon als kleines Mädchen war Shay nicht unbedingt schlauer als ein Haufen Mäusedreck gewesen und hatte sich als junge Frau, wenn sie mal nicht zu Hause wohnte, bei irgendwelchen Brutalos eingenistet, die tagsüber in der Mine ackerten und abends nach ein paar Dosen Bier und einer ordentlich verteilten Tracht Prügel noch einen wegstecken wollten. Als die Ernährer der beiden dann an Shays 21. Geburtstag bei einem Brand in der Scheune ins Gras bissen, erbten die Schwestern das Haus und Shay entschied sich, dauerhaft dort einzuziehen. Tracy gehört zwar die Hälfte der alten Bruchbude, wie sie das Haus nennt, doch wohnt sie schon seit Jahren allein in einem kleinen Haus nicht weit entfernt von Freddys Pferderanch. Hast du das gehört? Fragt Jay, als sie die Tür ihrer Rostlaube zuschlägt und Tracy die Stufen zur Tür herunterkommt. Bestimmt ballert der alte Couch schon wieder auf irgendwelche Kojoten, die es auf seine Pferde abgesehen haben, sagt sie. Dann schaut sie in das leidende Gesicht ihrer Schwester und fragt, was ist los? Du siehst aus, als hättest du wieder was mit einem dieser Erbsenhörner aus den Minen. Sehr witzig, brummt Jay und löst den rechten Träger ihres Kleids. Beim Blick auf die gelb eiternde Haut kommt Tracy fast das Frühstück wieder hoch. Schon gut, kannst dich wieder anziehen. Warst du beim Arzt? Ja, stöhnt Jay. Aber der hat mir nur irgendeine Salbe gegeben. Komm erst mal rein. Drinnen ist es kühl. Die Fensterläden sind geschlossen und so kommt die Hitze nicht rein. Willst du vielleicht etwas trinken? Ich habe noch irgendwo eine angebrochene Flasche, sagt Tracy und geht in die Küche. Shay jedoch hat andere Pläne. Stumm wie ein Fisch geht sie vom Hauswirtschaftsraum durch die Verbindungstür in die Garage und greift sich den Benzinkanister vom Regal, der dieselbe Farbe hat wie die grünen Stanley-Thermoskannen. Kapitel 4 Lunte gerochen. Willy ist nun 52 Jahre alt und sein Rücken krummer als die Nase der alten Schnepfe Shay wimpert. Würde er im Leben alles nochmal genauso machen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Genau kann er das nicht sagen. Die Mine ist an allem schuld. Hat ihm alles genommen. Seine Frau, seinen Sohn und zu guter Letzt auch noch seinen beschissenen Rücken. Dass er inzwischen alleine in dem abgelegenen Haus nahe des Schwarzen Flusses lebt, kann er den beiden nicht verübeln. Er war weder ein guter Ehemann noch ein guter Vater. Er drückt die bis auf den Filter heruntergerauchte Zigarette in den Aschenbecher aus Messing und zündet sich die nächste an. Vor ihm liegt das Schreiben der städtischen Bank, was heute in sämtlichen Briefkästen aller Bewohner der Stadt am Fluss gelandet ist. Die Bank ist im Arsch. Pleite, insolvent, kollabiert. Irgendein Schlipsträger hat Scheiße gebaut und sich verzockt. Es ist gerade mal 10 Uhr und aus der zweiten Flasche Bourbon zieht süßlicher Maisgeruch. All sein Erspartes ist weg. Einfach den Bach runter. Den scheiß Wasserfall des Schwarzen Flusses runter. Willy fährt sich mit der Hand durch den Bart. Er ist auch am Arsch. Die Mine ist schon seit Jahren dicht und im Sägewerk nehmen sie alte Säufer wie ihn schon lange nicht mehr. Dann ist da noch der Rücken, mit dem er es nicht länger als eine halbe Stunde stehend an der Zapfsäule als beschissener Tankwart aushält. Schon nach seinem ersten Probetag hatte Gary, der fette Besitzer der Tanke, ihm gesagt, er brauche deshalb nicht wiederkommen. Doch auch, wenn man es Willy nicht ansieht, ganz so dumm ist er nicht. Er wusste, dass er nicht ewig in der Mine Steine kloppen konnte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er entweder zum Invaliden wurde oder die Industrie keine Lust mehr auf das gottverlassene Kaff am Schwarzen Fluss hatte. Und jetzt war beides eingetreten und die Dollar, die er jahrelang brav wie ein Schulmädchen für seine Rente gespart hatte, fucicato. Er leert sein Glas und stochert mit dem Daumen nach der noch glimmenden Glut im Aschenbecher. Dann steht er auf und geht nach draußen. Aus dem kleinen Geräteschuppen holt er sich einen Spaten und noch eine von den Stangen, die er während der Arbeit in den Minen hatte mitgehen lassen. Könnte er irgendwann nochmal nützlich sein, hatte er gedacht. Und jetzt war es soweit. Das Loch, was er gräbt, ist gerade mal so tief, dass sein Kopf darin Platz hat. Als er fertig ist, schicht er den Spaten in den Haufen frischer Erde und legt das Dynamit in die Grube. Dann hantiert er mit ein paar Streichhölzern den Kopf in der Grube hängend hinter seinem Nacken herum und entzündet die Zündschnur, die außerhalb der Grube auf der Höhe seines Ohrs endet. Epilog. Einen Sommer lang leben Peter und Bobby auf der Pferderanch und sind zum ersten Mal in ihrem Leben glücklich. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Als ein Jahr später die Frühmaisernte beginnt, steht der Bruder des toten Cowboys plötzlich unangemeldet auf der Veranda. Schnell führt ihn der Gestank seines verrottenden Bruders in die anliegende Scheune und noch schneller haben die Sheriffs die Spur der beiden Jungs aufgenommen, die sofort nach der Ankunft des Unbekannten die Beine in die Hand nahmen. Während der 12-jährige Bobby auf der Flucht von der Kugel eines Staatsmannes in den Hinterkopf getroffen wird, ergibt sich der 13-jährige Peter und verbringt den Rest seines Lebens in einer stinkenden Zelle des Jackson County Jails. Das frische Grab ist noch gut zu erkennen. Schreiend schaufeln die beiden Brüder mit ihren Händen, die so groß sind wie Bratpfannen, die angetrocknete Erde zur Seite und buddeln wie die Maulwürfe. Sie bergen den Sarg und weinen um ihre tote Mutter, die nach dem Frühstück nur in ein Koma gefallen war. Mandanges hatte sie bei lebendigem Leibe begraben. Voller Schuldgefühle berühren seine Vorderzähne die ungleichen Enden seiner mit Graberde verdreckten Fingernägel, als er sieht, dass die Frau jetzt auf der Seite liegt und sich vor ihrem elendigen Ersticken aus Verzweiflung die Hälfte ihrer Finger der rechten Hand abgebissen und zum Teil verschluckt hat. Mit dem Benzinkanister in den Händen geht Shay nach draußen in den Garten. Sie schraubt den Deckel ab und beginnt sich mit dem kühlen Benzin zu übergießen. Tracy steht in der Küche. Sie hat das Radio voll aufgedreht und schenkt sich bereits zum zweiten Mal nach. Als ihre Schwester in Flammen aufgeht, singt Jerry Lee Lewis gerade den Refrain von Great Balls of Fire. Hätte sie ihre Schwester nicht so laut schreien gehört, hätte sie es vermutlich wohl gar nicht bemerkt, dass diese sich im Garten mit Benzin übergossen und anschließend angezündet hat. Erinnerungen kommen in Willy hoch, als ihn der Geruch von Schwarzpulver und Kaliumnitrat in der Nase kitzelt. Die Explosion, die sämtliche Fensterscheiben in seinem Haus zum Zerbersten bringt, hört man sogar noch in Lake Suncor Beach. Später schreiben die Zeitungen, dass Willys linker Arm es bis auf das knapp eine Meile entfernte Grundstück des Klempners Del Bocking geschafft hat. Als hätte der alte Saufsack nicht schon zu Lebzeiten für genug Unruhe gesorgt, denkt sich Del, als er den Arm findet und ihn mit den restlichen Küchenabfällen in die Mülltonne am Straßenrand wirft.
Ja, ich habe gar nichts gerafft. Ich hab nichts verstanden. Ich habe wirklich gar nichts verstanden. Hä? Ich habe die ganze Zeit... Warte mal. Also es sind... Ich versuche mal hier so ein bisschen... Ich muss die auf jeden Fall nochmal hören. Ich versuche mal so grob zu rekonstruieren. Also es ist die Geschichte... Es gibt Peter und Bob. Ich habe die ganze Zeit Justus vermisst, aber okay.
Oh, stimmt.
Es gibt Peter und Bob. Es gibt Shay und ihre Schwester. Mhm. Es gibt Mandanges...
Den Bestatter
und diese zwei Söhne.
Mhm. Und Willy.
Und Willy. So. Peter und Bob sind Ausreißer, die dann den einen Farmer killen und die Ranch übernehmen.
So. Korrekt.
Mandanges jagt sein Haus in die Luft. Nee, und nee, sich selber.
Nee, Willy.
Willy, meine ich doch. Willy, das ist auch... Habe ich es richtig verstanden, dass der Suizid begeht, indem er ein Loch gräbt, da Dynamit reinpackt, seinen Kopf reinsteckt und das Ding anzündet?
Ja, das hast du richtig okay. verstanden.
Also, Willy jagt sich und seinen Kopf in die Luft. Shay und ihre Schwester wohnen irgendwo und Shay übergießt sich mit Benzin und zündet sich an.
Richtig.
Ist Shay die mit dem Ausschlag?
Shay ist sie mit dem Ausschlag.
Okay, und dann haben wir noch Mandanges. Das ist irgendwie ein Bestatter, der, ich dachte erst, der isst die Leichen. Aber der knabbert nur den Dreck unter seinen Fingernägeln raus, ne?
Knabbert an den Fingernägeln.
Ja.
Ja.
Und der hat eine Frau, seine Frau?
Eine Frau.
Eine Frau bestattet, die aber eigentlich gar nicht tot war.
Genau.
Okay. Und die Söhne buddeln sie dann aus und merken, okay, dass die erstickt ist da drin und sich vor Panik die Finger abgebissen hat.
Richtig.
Das ist alles richtig.
Also was du jetzt sagst, ist alles korrekt.
Okay. Ich sehe null eine Parallele. Also die beiden Jungs, dachte ich erst, vielleicht sind das die beiden, aber das kann auch nicht sein, weil die haben sich ja, glaube ich, erst später kennengelernt und der eine wird ja auf der Flucht auch noch erschossen. Dann, ich habe keine Ahnung. Also dieser schwarze Fluss, das ist alles in der gleichen Stadt, das checkt man ja schon. Ich dachte erst, weil es auch der schwarze Fluss ist, dass da vielleicht irgendwie eine Seuche drin wäre, irgendwas, was die Leute wahnsinnig werden lässt. Die eine kriegt ja diesen Ausschlag. Mandanges hat auch irgendwas an den Fingern, so Blasen oder sowas, aber ich glaube, das kommt vom Arbeiten, ne?
Er kriegt nochmal? Einen Splitter.
Splitter,
ja,
achso,
durch
okay.
den Spaten, ja. Mhm.
Okay, ich habe keinen Plan. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung, aber ich werde es auch nochmal hören müssen, ja sowieso, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal anhören. Aber ich bin sehr ratlos. Ich fand den Aufbau cool.
Ja.
Aber ich dachte, im Epilog kommt dann so ein aber nö.
So ein Wellbrock wieder, ne? 2 Jahre nach den Geschehnissen.
Ja, ich dachte irgendwie, kommt ja auch Epilog. Und Epilog kam ja auch von jedem Kapitel noch was.
Ja.
Das Ende von jedem Kapitel.
Ja.
Aber ich dachte, jetzt kommt da immer noch so ein Nebensatz, wodurch ich dann merke so, dann ist das die Mutter von dem und dem. Und die haben nebeneinander gewohnt oder sowas.
Du kannst ja noch mal beim Schneiden, beim zweiten Mal hören, noch mal gut zuhören.
Ja, das überhaupt mal gut zuhören vielleicht. Ja, ich höre noch mal gut zu. Vielleicht sitzen ja auch alle gerade zu Hause vor ihren Empfangsgeräten und denken so, ach ja, das ist schon wieder einfach nicht aufgepasst. Das war doch ganz klar.
Ja, aber da muss ich ja schon Schutz nehmen. Mhm. Also wir wissen ja auch nicht, wie oft die Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht noch mal hören.
Mhm.
Die hören ja auch vielleicht manchmal ein bisschen anders so, als wir das manchmal tun.
Ja.
Und ja.
Ich bin gespannt.
Du bist meistens in der Auflösung, sag ich mal, genauso schlau wie die Leute, die das zum ersten Mal hören und jetzt was in den Kommentaren schreiben.
Ach so, weil ich das
ja. Weil du es dann auch nochmal gehört hast.
Ja. Okay.
So.
Die hieß Schwarzer Fluss. Nee,
am Schwarzen Fluss.
Am Schwarzen Fluss.
Genau. Pferdestehlen, schlechte Gewohnheit, brennender Ausschlag und Lunte gerochen.
Mhm. Gute Kapitelnamen. Gefallen mir alle gut. Ich musste ein paar Mal an verschiedene Sachen denken. Bei der Mutter, die lebendig begraben wurde, musste ich denken an die Serie The Fall of the House of Usher. Ist eine gute Serie, so eine ganz kurze.
Jetzt kommt hier wieder, ne, Josh, Leute, habt ihr schon vorhin auch mitbekommen, ne? Josh hat hier schon wieder seinen Cinema-Podcast, so, den er machen will. Der kommt jetzt auch schon wieder rein.
Nee, die ist aber wirklich ganz gut, weil das ist so, so ein bisschen so eine Horrorserie, aber du weißt, also die geht immer nach so einem Muster und du weißt immer,
wie
was
passiert.
Wie heißt sie? The Fall of the House of Usher.
Okay. Usher wie der Sänger?
Ja.
Geht's da um Ushers Haus?
Ja, da geht's um der all sein Geld verzockt. Was war noch? Mandanges, muss ich direkt an Harry Potter denken. Wie heißt er? Mandanges Fletcher, ne? Mhm. Was macht der nochmal? Ist der nicht irgendwie was beim Amt?
Nee, der ist so eine Art Dieb. Der hängt auch immer in der Nocturngasse rum.
Ja,
und so.
Das ist recht. Ist das nicht der Typ, der Hagrid das Ei verkauft hat oder irgendwie sowas?
Das weiß ich nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall so ein ganz komischer Typ, der eigentlich immer sich auf die Seite des Gewinnenden schlägt, so mäßig. Aber eigentlich ist er doch eher Anti-Todesser und pro Team Harry. So.
Ja. Dann gab es noch Shay, da muss ich nur an Shay? Game of Thrones denken. Das ist
das ist die Frau von Ned Stark, ne? Oder? Nee, wer ist denn nochmal Shay?
Ich dachte gerade, das wäre die Frau, diese Prostituierte, die mit dem Imp was.
Die Deutsche,
ja.
Die Bille Kikeli oder Kikeli.
Irgendwie sowas,
Kikeli,
ja. Ist das nicht
so?
Shay?
Alter, das ist so lange
Tyrion?
Her. Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Gut, und Willy, weiß ich nicht, Willy Tanner von Alf.
Willy, ist das der Familienvater
bei
Alf?
Ja.
Okay, und Tracy? Ist die Schwester von Shay? Wo klingelt's da?
Ich habe den Namen Tracy Chapman im Kopf, aber ich weiß nicht genau, wer das ist. Keine Ahnung. So, reicht jetzt auch.
Jetzt fange endlich mal an, vorzulesen.
Ja, okay.
Verdammt nochmal, Geschichte 2, Abfahrt.
Meine Geschichte trägt den Titel Freier Fall. Unsicher und wackelig standen seine Füße am steinigen Rand der Klippe. Das Getöse der Wassermassen in den Ohren. Kiesel fielen vor seinen abgenutzten Sandalen, die nicht viel mehr als grobe Lederriemen waren, in den Abgrund und verschwanden im Wassernebel in der Tiefe. Dort unten wartete der Tod. Da war er sich sicher. Atemlos warf er immer wieder einen Blick zurück, in der Hoffnung, seine Verfolger vielleicht doch abgeschüttelt zu haben. Doch diese Hoffnung wurde jäh zerschmettert, kurz bevor er gerade erleichtert einen Schritt zurücktreten wollte, als er sah, wie mehrere behelmte Köpfe aus dem Gestrüpp hinter ihm auftauchten. Es gab kein Zurück mehr. Kein Ausweg, keine Hoffnung. Mit sinkendem Mut drehte er seinen Kopf wieder gen Abgrund. Schäumend zerstoben die fallenden Massen in dem steinigen Becken in der Tiefe. Niemals würde er den Aufprall überleben. Doch was war die Alternative? Er atmete tief durch. Dann schloss er seine Augen. Ein kurzer Gedanke schoss durch seinen Kopf, dass er einfach die Arme wie Flügel ausbreiten könnte, um davon zu fliegen. Die Stimmen hinter ihm wurden lauter. Sie waren fast bei ihm angekommen. In wenigen Momenten würden sie nach ihm greifen. Ohne die Augen zu öffnen, lehnte er sich nach vorne und empfing die Leere des Sturzes. Lauter werdender Wind rauschte um seine Ohren und vermischte sich mit dem Lärm des Wasserfalls, während er dem Abgrund entgegenfiel. Sekundenlang fühlte er sich wie schwerelos, getragen vom Wind und gelöst von der Erde. Dann öffnete er die Augen, gerade noch rechtzeitig, um die schäumende Gischt und scharfkantigen Felsen zu sehen, die in rasender Geschwindigkeit auf ihn zuschossen. Mit einem heftigen Ruck knallte Karl gegen die Fensterscheibe des Autos, so sehr zuckte sein Körper zusammen, als es ihn aus dem Schlaf schleuderte. Schwer atmend richtete er sich auf und schaute sich orientierungslos um, während er seine schmerzende Stirn rieb. Was zum Teufel war das denn? Erklang die Stimme seiner Freundin Veronica von links. Er sah, dass sie zu gleichen Teilen erschrocken und belustigt war. Ich hätte beinahe das Steuer rumgerissen vor Schreck. Karl rieb sich noch immer die mittlerweile knallrote Stirn. Wenn das mal keine Beule gab. Ich hab geträumt, ich falle. Tut mir leid, ich bin aufgewacht, als ich aufgeprallt bin. Oh, das kenne ich, lachte Veronica. Du Armer. Doch obwohl sie mitleidig klang, lag noch immer ein leichtes Grinsen auf ihrem Gesicht. Ihre gute Stimmung steckte Karl schnell an und ein Blick aus dem Fenster ließ ihn den Traum und die Schmerzen leicht verdrängen. Saftiges Grün, soweit das Auge reichte, das sich neben den Serpentinen, die sich an den Klippen entlang schlängelten, ergoss. Carl und Veronica waren das erste Mal in Kolumbien und obwohl er sich schon etliche Bilder und Videos über die Gegend angeschaut hatte, war die schier grenzenlos wirkende Landschaft in Persona noch viel beeindruckender, als er erwartet hatte. Es waren Semesterferien und Carl und Veronica hatten zum ersten Mal darauf verzichtet, die Studienpause durchzuarbeiten und sich entschlossen, stattdessen für ein paar Wochen durch Kolumbien zu reisen. Die große Herausforderung dabei war, dass sie mit sehr wenig Geld auskommen mussten. Sie hatten zwar ein bisschen was für den gemeinsamen Trip angespart, lange durchhalten würden sie damit jedoch nicht, wenn sie täglich für Hotels oder andere Unterkünfte bezahlen müssten. Deshalb hatten sie sich einen Plan gefasst. Nicht eine einzige Nacht irgendwo einzuchecken. Sie wollten in dem Mietwagen schlafen, so oft sie konnten. Hofften darauf, Bekanntschaften zu machen, bei denen sie Couchsurfen könnten, oder verließen sich auf verlassene Häuser, in denen sie nächtigen würden. Die erste Nacht hatten sie direkt in Bogota noch im Flughafen verbracht. Jetzt hieß es für die beiden, die Augen aufzuhalten. Doch Veronica schien schon etwas im Sinn zu haben, denn als sie kurze Zeit später eine große Villa an den Klippen der Serpentinen sah, wurde sie plötzlich langsamer und bog auf die Einfahrt ab. Carl war verwirrt. Sie hatten doch abgemacht, nichts für die Unterkunft zu bezahlen. Und jetzt fuhr sie schnurstracks zu einer Art Luxushotel? Erst auf den zweiten Blick bemerkte der Student, dass das Gebäude zwar sicher mal ein schweineteures Luxushotel gewesen war, diese Zeit jedoch schon weit zurückliegen musste. Es war ein pompöser Bau mit rötlicher Fassade, riesigen Sprossenfenstern und unglaublich hohen Decken, der direkt neben der Serpentine an einer Klippe stand. Doch das gesamte Dach war von saftigem Moos überzogen und auch die Auffahrt zum Gebäude war ungepflegt und von Gestrüpp überwuchert. Fragend sah er seine Freundin an, die wissend nickte. »Ich weiß, was du denkst. Es sollte eine Überraschung werden. Als du in Bogota den Wagen abgeholt hast, habe ich mich am Flughafen mit ein paar Kolumbianerinnen unterhalten und ihnen von unseren Plänen erzählt. Naja, und da hat eine von ihnen mir vom Hotel Cascada erzählt. Sie meinte, es steht seit einer Ewigkeit leer und niemand hält je dort an. Sie dachte, das wäre vielleicht interessant für uns. Und naja, schau's dir doch an.« Veronica zeigte mit einer imposanten Geste auf den Prachtbau vor ihnen. Carl verstand sofort, was sie meinte. Die Chance, in so einer Bude zu schlafen, würde sich definitiv auch nicht entgehen lassen. Egal, ob nun verlassen oder nicht. Sie parkten das Auto, sodass es von der Straße nicht direkt sichtbar war, und stiegen aus. Das Erste, was Carl auffiel, war das laute Rauschen. Direkt hinter dem Hotel liegt der Salto del Damateca, erzählte ihm Veronica. Doch Carl hörte ihr kaum zu. Das Rauschen kam ihm merkwürdig bekannt vor, als ob er es erst vor kurzem gehört hätte. Bevor er sich daran erinnern konnte, bemerkte er einen beißenden Gestank, der ihm in die Nase kroch. Reflexartig rümpfte er die Nase. Wenn das hier immer so riecht, kann ich schon verstehen, warum das Hotel nicht so gut lief, scherzte Carl über das Tosen des Wassers hinweg. Sie gingen um das Hotel herum und spähten nach offenen Fenstern, doch sie waren alle nicht nur verschlossen, sondern mit mittlerweile rostigen Gitterstäben versehen. Bis die beiden schließlich zur Terrasse kamen, die in einem edlen Schachbrettmuster gefliest worden war. Entgegen allen Erwartungen war die Terrassentür nicht nur unverschlossen, sondern fehlte einfach komplett. Einen leichteren Weg hinein hätte man kaum finden können. Veronica drehte direkt um, um die Isomatten aus dem Auto zu holen. Carl wollte ihr folgen, doch sein Blick blieb auf dem Damateca-Wasserfall hängen, der von der Terrasse aus direkt zu sehen war. Es kam ihm so bekannt vor. Der 25-jährige Student überlegte, ob der Fluss oder Wasserfall in einem der Videos über Kolumbien vorgekommen war, doch ihm fiel nicht ein, woher genau er ihn kannte. Das monotone Rauschen erinnerte ihn vage an das Gefühl des Fallens. Es kam ihm gleichermaßen fremd wie bekannt vor. Neugierig trat er einen Schritt nach vorne, schloss die Augen, konzentrierte sich auf das Geräusch. Woher kannte er es? Warum kam es ihm so unfassbar vertraut vor? Plötzlich packte ihn eine Hand an der Schulter. »Du kannst ruhig auch mal was tragen, Freundchen!« Veronica stand vollbepackt hinter ihm und zeigte in Richtung des Mietwagens. Verwirrt lächelte Carl und nickte ihr zu. Er warf noch einen letzten Blick auf den Wasserfall, dann half auch er, den Wagen zu entladen. Als sie fertig waren, ihr Hab und Gut in einem der Zimmer des Hotels Cascada zu verstauen, wurde es draußen schon langsam dunkel. Also kuschelten die beiden sich in ihren Schlafsäcken auf ihre Isomatten und unterhielten sich, bis die Sonne am Horizont vollkommen verschwunden war und die Landschaft nur noch von fahlem Mondlicht erleuchtet lag. Sie sagten sich gute Nacht und ließen sich vom rauschenden Wasser langsam in den Schlaf säuseln. Carl nahm einen weiteren Schluck von seinem Cocktail und passte dabei peinlichst genau auf, keinen Tropfen des Martinis auf seinen weißen Smoking zu bekommen. Die Musik der Swingband schwebte durch die gefüllten Räume des gerade erst eröffneten Hotels und mischte sich mit dem steten Rauschen des Wasserfalls. Er wunderte sich für einen winzigen Moment darüber, dass die erfrischende Wirkung seines Getränks aus und sein Mund seltsam geschmacklos blieb. Doch dann lenkte ihn der Anblick einer hübschen jungen Dame in rotem Paillettenkleid von seinen Gedanken ab. Während er ihr nachsah, warf sie einen flüchtigen Blick über ihre Schulter, fing seinen Blick auf und zwinkerte ihm zu. Dann verschwand ihr Gesicht wieder hinter ihren seidigen schwarzen Haaren und ihr Körper in der Menge der Tanzfläche, als sie sich in Richtung Balkon entfernte. Karl zögerte nur einen kleinen Augenblick, bevor er seinen Martini zur Seite stellte und ihr hinausfolgte. Mühselig kämpfte er sich durch die tanzende Menge, stieß hier und da mit jemandem zusammen, ohne es zu spüren, und kam letztendlich am Balkon an. Doch von der rotgekleideten Schönheit war keine Spur zu sehen. Er kniff die Augen zusammen. Sie konnte doch nicht einfach so verschwunden sein. Er ließ seinen Blick schweifen, bis er auf dem tosenden Wasserfall hängen blieb. Es war, als würde die Musik plötzlich leiser werden. Hallend lag sie im Hintergrund, während das beruhigende Rauschen des Wassers in ihn eindrang. Es war wie ein liebliches Flüstern, das ihn behutsam lockte. Ein Schrei ließ ihn jäh aufhorchen. Er drehte sich um und sah die schwarzhaarige Dame, der er herausgefolgt war, hinter ihm stehen. Mit großen, ängstlichen Augen sah sie ihn an. Was war geschehen? Verwundert sah er an sich herunter. Hat er sein Smoking doch noch ruiniert? Nein, der war noch immer... Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er stand auf der Balustrade des Balkons. Hunderte Meter ging es nur wenige Zentimeter hinter ihm in die Tiefe. Sofort fühlten sich seine Füße an, als wären sie aus Blei. Schlotternd gaben seine Knie nach. Was tat er hier? Wild mit den Armen rudern versuchte er verzweifelt, das Gleichgewicht zu halten, doch er schien die Kontrolle über seinen Körper vollkommen verloren zu haben, als wäre er volltrunken. Ängstlich sah er zu der Frau im roten Kleid und öffnete den Mund. »Hilf mir«, war das Einzige, was er noch herausbrachte. Dann verlor er das Gleichgewicht und der im Schrei verzerrte Mund der Dame verschwand hinter der Balustrade, die immer kleiner wurde, während er hinabstürzte. Wild zuckend und mit einem erstickten Schrei erwachte Karl. Mühselig pellte er sich aus seinem Schlafsack, der ebenso wie sein T-Shirt schweißgetränkt war. Auch Veronica war von seinem Gehampel aus dem Schlaf geschreckt worden und guckte ihn schlaftrunken an. »Hey Schatz, was ist denn los?« Noch immer um Atem ringend stand Karl auf. Erst als er stand und seine Arme etwas hob, schafften es seine Lungenflügel, gegen den vor Angst verkrampften Brustkorb anzukämpfen und ihm den so dringend benötigten Sauerstoff zu liefern. Endlich beruhigten sich seine Nerven ein wenig. Veronica stand mittlerweile neben ihm und nahm ihn in den Arm. Wenn auch etwas zögerlich, nachdem sie merkte, dass er klitschnass geschwitzt war. Ich hab schon wieder im Traum bin gefallen, war alles, was Karl rausbekam, bevor er japsend wieder nach Luft schnappte. Der Mond schien hell am wolkenlosen Himmel und tauchte das Innere des Hotels Cascada in sanftes, gespenstisch-blau-weißes Licht, während das ewige Rauschen des Wasserfalls in der Entfernung durch die undichten Fenster drang. Veronica und Karl standen eine Weile lang so da, bis sich der Atem des 25-Jährigen langsam aber sicher beruhigte und die Details des Traumes gemeinsam mit seiner Panik verblichen. Zum Glück war es immer noch so warm, dass die Feuchtigkeit im Inneren von Karls Schlafsack zumindest so schnell verdunstete, dass er nur noch klamm war, als er einige Zeit später wieder hineinkletterte. Doch obwohl er müde und ausgelaugt war, fiel es ihm schwer, zur Ruhe zu kommen. Das immerwährende Rauschen des Damateka-Wasserfalls schien lauter und lauter zu werden, bis Karl sich sogar Ohrstöpsel in die Lauscher stopfte, jedoch ohne die gewünschte Wirkung zu erzielen. Selbst durch die kleinen Schaumstoffpropfen konnte er das Tosen des Wassers noch vernehmen. Langsam, ganz langsam jedoch, merkte er, wie ihn der Schlaf in Empfang nahm. Karl wischte sich den Schweiß von der Stirn und legte die Schaufel zur Seite, während sein Kollege mit dem Vibrationsstampfer den Boden für die Pflastersteine planierte. Das Stampfen der Maschine mischte sich mit dem lauten Tosen des Damateka-Wasserfalls, dessen Monotonie sich in Karls Ohr bohrte. Er warf einen Blick auf das Hotel, das bis auf das Dach und einige Fenster schon komplett fertiggestellt war. Er konnte nur anerkennend staunen, was hier in wenigen Monaten gebaut worden war. Für ihn jedoch war es der erste Arbeitstag hier beim zukünftigen Hotel Cascada. Sein Trupp wurde für das Pflastern der Auffahrt und ein paar Arbeiten an der Veranda beauftragt. Es war ein Knochenjob, vor allem in der prallen Sonne, die über ihnen am wolkenlosen Himmel brannte. Karl griff sich eine Wasserflasche aus der Kühlbox, die einige Meter entfernt im Schatten stand, und nahm einen großen Schluck. Die erfrischende Wirkung des kalten Wassers blieb seltsamerweise aus. Er hatte noch ein paar Minuten, bis sein Kollege mit dem Planieren fertig war, also schlenderte er um das Hotel, in dem einige Klempner gerade Heizkörper befestigten. Er betrat die gefliesste Terrasse, wobei er darauf achtete, einige Meter vom Rand entfernt zu bleiben, da nur Teile des Geländers bereits fertiggestellt waren. Karl schaute in die Distanz, ließ seinen Blick über die Täler der Umgebung schweifen, bis sein Blick letztendlich am reißenden Damateka hängen blieb. Schon beängstigend, was für eine enorme Kraft von dem reißenden Fluss ausging. Über 100 Meter stürzten die Fluten in die Tiefe und bohrten sich seit Jahrhunderten dort unten in die Felsen, schliffen die Steine zu unzähligen spitzen Kanten, die wie Messer aus dem Boden und den Wänden ragten. Karl wurde schwindelig, als er daran dachte. Das Rütteln des Vibrationsstampfers war plötzlich kaum noch zu hören. Es war, als hätte er Watte in den Ohren. Nur, dass das Rauschen des Flusses nicht leiser geworden war. Er wankte, verlor beinahe das Gleichgewicht. Auf einmal bemerkte er, dass er unbewusst ganz an den Rand der Terrasse getreten war und in einer Lücke des halbfertigen Geländers stand. Direkt vor ihm ging es über 100 Meter in die Tiefe. Erschreckt riss er seine Augen auf. Ruckartig riss es ihn nach vorne in die Tiefe, doch in letzter Sekunde bekam er einen Teil des Geländers zu greifen. Verzweifelt zog er daran, um sein Gleichgewicht wiederzufinden, schaffte es fast, sich wieder aufzurichten, als das unfertige Geländer plötzlich nachgab und riss. In tödlicher Geschwindigkeit und begleitet von einigen Brocken der unfertigen Balustrade rauschte er in die Tiefe dem sicheren Tod entgegen. Ein drittes Mal an diesem Tag fuhr ein unglaublicher Ruck durch Karls Körper und schleuderte ihn gewalttätig aus dem Land der Träume in die Realität zurück. Sein ganzer Körper schmerzte und verkrampfte sich. Stöhnend schrie er auf, wodurch auch seine Freundin hochschreckte. Tränen liefen über Karls Gesicht und immer wieder nach Luft schnappend krabbelte er rückwärts von den Fenstern weg. Veronica erschrak bei dem Anblick der puren Panik auf seinem Gesicht. Flüsternd wiederholte Karl immer wieder die gleichen Worte. »Bitte lass uns hier weg. Bitte lass uns einfach hier weg.« Keine 10 Minuten später saßen sie beide wieder in ihrem Mietwagen und verließen den Hof des verlassenen Hotels Cascada. Doch obwohl es nur eine Kurve später nicht mehr zu sehen war, blieb das monotone Rauschen des reißenden Damateka-Wasserfalls noch viele Kilometer an Karls Ohren wie ein Echo aus der Vergangenheit.
So wie die beiden Urlaub machen, so mache ich auf gar keinen Fall Urlaub. Das sage ich dir. Also das ist ja Vanlife für Arme.
Vanlife ohne Van.
Das ist ja einfach im Mietwagen wohnen. Das, was ist das denn? Da kannst du ja lieber durchackern und zur Uni gehen oder Geld verdienen. Also das ist ja, wer macht denn sowas? Hey, ich leih mir einen Mietwagen wochenlang und schlaf da drin, hab jeden Morgen Rückenschmerzen.
Ich glaub, wie Willy. Es kommt drauf an, wo du bist. Ich weiß nicht, in Kolumbien willst du das aber auch nicht machen, aber Couchsurfen ist ja schon so ein Ding.
Ja. Couchsurfen war auch einfach mal vor 10 Jahren Ding, oder?
Das war die Zeit, als ich in Australien war. So um, keine Ahnung, was war es, 2012, 13, so, da war das, glaube ich, so ein Thema. Ich glaube, das macht auch keiner mehr.
Also, unser kleiner Karl.
Unser kleiner Karl.
Träumt ständig, dass er irgendwo unterfällt. Zuerst fällt er von dem Damatega-Wasserfall, dann fällt er von der Balustrade des Hotels. Und dann fällt er wahrscheinlich von derselben Balustrade, als das Hotel gebaut wird. Nehme ich mal an, dass du das meinst. Die Frage ist jetzt, frage ich mich, ob ich das richtig zugehört habe oder ob du das ja nicht geschrieben hast, ob er in allen Fällen ins Wasser fällt. Also im ersten fällt er ja wirklich den Wasserfall runter. Mhm. Weil jetzt ist die Frage, ob er, wenn er das Hotel runterkracht, ob er dann irgendwo landet. Oder ob er immer im Fluss landet.
Es ist schon immer der Fluss.
Es ist immer der Fluss, ja, ja. Ne? Okay, das habe ich mir jetzt auch nämlich gedacht. Okay, also. Bevor er im Hotel ist, träumt er von dem Wasserfall. Dann ist er im Hotel und träumt. Was war der letzte Satz?
Echos aus der Vergangenheit.
Ja, das kann natürlich sein, dass das alles passiert ist, ne? Da ist einer beim Saufen, beim Feiern runtergekracht, weil er zu besoffen war. Dann gab es da noch einen Bauarbeiter, der da gestorben ist beim Bau. So, und der Erste, was ist mit dem? Warum schwimmt man in dem Fluss?
Er schwimmt auch nicht im Fluss. Der steht auch daneben.
Wie daneben?
Also er steht auch am Wasserfall.
Ja, ach so, ich dachte, ach so, ich habe das so verstanden, dass er da quasi auf den Wasserfall zudriftet.
Nee, der steht davor.
Der steht davor?
Ja.
Dann ist da einfach einer runtergefallen vielleicht. Oder vielleicht ist da auch einer runtergesprungen und hat sich da das Leben genommen. Das wäre ja witzig, wenn es so ein bisschen ähnlich ist bei uns. So, du erzählst so 3 verschiedene Geschichten in 3 Träumen und ich mache einfach, und ich mache quasi einfach Kapitel davon.
Bei dir geht's auch um Fluss, ne?
Stimmt, und einen Wasserfall. Oh, und stimmt, den Wasserfall, den die Jungs da tosen hören. Mensch, was ist da denn los?
Das ist hier die Connected Brain.
Ich glaube, da in der Stadt, bei dir am Damatega, da gab es mal jemanden, der hat sein Haus mit Dynamit.
Kurz bevor er runterspringt, hörte so ein Knall und so ein Arm fliegt drüber.
Also ich bin der Meinung, diese ganze Story da, dass die da Urlaub machen, das ist eher so ein Rahmen. Es geht um diese Träume. Und ich glaube auch, dass es nicht darum geht, dass er das träumt. Also wenn das eine wahre Geschichte wäre, dann ist das völlig egal, dass irgendein Karl das mit seiner Freundin geträumt hat, als er da im Urlaub war. Ich glaube, es geht um dieses Bauwerk, um dieses Hotel. Warum man da jemanden hinschickt, das ist noch so ein Rätsel. Erst habe ich gedacht, es geht in so eine Geisterrichtung. Dann habe ich gedacht, das muss ja schon eine richtig blöde Kuh sein, wenn die Touristen in so eine Geistervilla schickt. Die Kolumbianerin.
Ach so, ja. So,
dann habe ich gedacht, gut, das wird wohl keine Geistergeschichte sein. Es ist irgendein leerstehendes Gebäude, was nie fertig gebaut wurde, weil, ja, warum? Das ist nämlich die Frage, warum da, also weil, also, wenn dann Bauarbeiter dabei gestorben ist und dann noch irgendwann später jemand gestorben ist, vielleicht sogar bei der Einweihung, wer weiß es denn, fertig geworden ist das Ding auf jeden Fall, weil da wurde gefeiert. Mhm. Warum macht man das denn dann zu? Lass da halt einen runterfallen. Shit happens. Warum macht man das zu? Warum ist da keiner mehr? Das ist die Frage, Leute, die wir uns stellen müssen.
Das ist die Frage, die wir uns stellen
müssen. Auf die wollen wir in 2 Wochen eine Antwort haben. Ich bin sehr gespannt. Plätscherte so ein bisschen vor sich hin, ne?
Ja, aber nicht nur das plätscherte hin, sondern es tropfte auch ein bisschen Support wieder bei uns rein, Christoph.
Der war nicht ganz so gut.
Und wir wollen auch da uns natürlich bedanken, denn wir haben eine neue Patreon-Supporterin, und zwar Steffi Außendienst.
Steffi, Dankeschön.
Vielen Dank. Aber auch bei PayPal hat uns eine Spende von Madita erreicht. Vielen Dank auch dir dafür.
Vielen, vielen Dank. Ich möchte auch nochmal, das sagen wir auch immer, aber ich möchte es einfach auch nochmal an dieser Stelle nochmal sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon und bei Steady supporten. Ganz egal wie lange. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir und wir finden das ganz, ganz toll, dass ihr das macht. Wir hoffen, wir können euch mit den kleinen Boni, die es ja eigentlich nicht geben sollte, als wir das, sage ich mal, angefangen haben zu machen, aber dann gesagt haben, naja, ein bisschen was können wir ja machen. Wir hoffen, dass das euch gefällt und ganz, ganz, ganz vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Wirklich, finde ich ganz toll.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Sage ich auch immer, ich finde wirklich, das ist halt dieses auf jeden Fall einen Schritt weitergehen. Dieser Support ist halt alles immer extra und wir wissen das sehr zu schätzen, was ihr da extra tut, um uns dazu zu unterstützen.
Genau.
Wirklich, ganz, ganz herzlichen Dank.
Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, wie immer, die Links in den Shownotes oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Da gibt es einen Link zu Patreon und Steady und auch einen Paper-Link. Genau.
Wenn ihr kleine Ausschnitte aus diesen Folgen sehen wollt und mal sehen wollt, wie das aussieht, wenn wir hier aufnehmen. Oder wenn ihr mit abstimmen wollt.
Wir sitzen zum Beispiel gerade in einem gruseligen Wald.
Ja, das könnte dann aussehen. diese ganzen Snippets, sowas werden wir zukünftig auch wieder öfter machen, dass sowas bei Instagram hochgeladen wird. Ihr habt da auch noch die Möglichkeit, die Waagschale zu ändern, was die Stichwortdiskussion angeht. Also, was findet ihr da bei Instagram? Und wie gesagt, wir haben vor, jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr zu posten. Ja, guckt dann gerne mal bei uns bei Instagram rein, denn da gibt es einfach alles mögliche an Bonuskrams. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da in den Kommentaren unterwegs seid und euren Senf dazu gebt. Was ihr auch auf gar keinen Fall vergessen solltet, wenn ihr gerade schon unterwegs seid, an eurem Handy oder eurem PC, um irgendwas zu abonnieren, dann natürlich auch einmal ganz kurz bei iTunes und bei Spotify rein und eine kleine Bewertung dalassen, damit wir erstmal Feedback von euch habt, das wollen wir natürlich immer, aber auch damit andere sehen, ach guck mal, wenn so viele Leute das gut finden, dann kann es ja nicht ganz scheiße sein, da höre ich mal rein. Das würde uns sehr helfen und sehr freuen und natürlich bei der Gelegenheit auch auf Abonnieren oder Folgen klicken, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr noch Geschichten für uns habt oder Input oder Feedback oder irgendwas sonst, dann geht auf unsere Website geschichtenausdemaltbau.de. Dort könnt ihr ein kleines Kontaktformular benutzen und uns schreiben, was immer euch auf dem Herzen liegt. Oder ihr habt selber was erlebt, was einer von uns beiden hier mal verwursten soll. Was auch immer, da ist genau die Plattform dafür.
Ich schließe mich an, macht das.
Macht, was er gesagt hat.
Folgt uns, supportet uns und vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt.
Du meinst vorhin noch, du hast noch irgendwas.
Ach so, ja, ist egal.
Was war das denn?
Nee, ist egal.
Sag.
Nee, ist egal.
Jetzt will ich es aber wissen. Ich hasse das, wenn man sagt, ey, übrigens, ach so, nee, warte, vergiss es. Nee, voll krass, muss ich dir erzählen.
Nein,
ach, nee.
Das habe ich nicht gesagt. So, nein, es ist wirklich Latte. Es ist wirklich einfach unwichtig.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Bist du jemand, der, okay, ist jetzt ein bisschen random.
Okay.
Bist du jemand, der in...
Willst du noch ein Stichwort mal eben sagen?
Ja, Stichwort Kaffee. Bist du jemand, der in einen Laden geht und zwei Cappuccinos oder zwei Cappuccini bestellt. Weil wir wissen ja alle, dass Cappuccini.
Ich sag nicht Cappuccini. Ich weiß, dass es richtig ist.
Genau, ich fühle mich immer, wenn man.
Fühlt sich immer wie ein Vollidiot.
Du fühlst dich wie ein Vollassi.
Ja, ja.
Ich gehe da immer drum herum, indem ich sage, ich hätte gerne zweimal den Cappuccino oder sowas. Dann
ja, ich sag's einfach falsch, glaube ich. Ich sag, glaube ich. Also tatsächlich kommt das nicht so oft vor, weil ich was anderes meistens
Flat White
trinke. Genau.
Du bist ein Flat White Mensch, das sehe ich direkt.
Weißt du, was das ist?
Ja, einfach mehr Espresso drin und weniger.
Ist ein Milch. Doppelter.
Ja.
That's it. Genau, es ist ein Doppelter in einem kleinen Cappuccino-Glas.
Ja.
Das ist der Punkt.
Ist einfach deutlich stärker.
Und Laura trinkt in der Regel, meistens bin ich mit ihr einen Kaffee trinken, trinkt nie einen großen Cappuccino.
Mhm.
Das heißt, wenn ich mal einen Cappuccino, dann ist er immer groß, auch
weil
es auch
ein großer
Doppelter
und kleiner
ist.
Dann.
Genau, es kommt selten vor.
Dass du zweimal das gleiche
bestellst. Aber ich lüge auch nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, zwei Cappuccino und ich sag auch, wir hätten gerne zwei Espresso. So, und bei Espresso ist es auf jeden Fall, da mache ich es öfter und da mache ich es immer so.
Ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube,
ganz ehrlich, das ist auch einfach dumm. Jeder, der das sagt, würde ich auch denken, oh, hier haben wir wieder den Deutschstudenten.
Wenn ich bei einem italienischen Italiener bin, so, und dann sage ich, machst du noch zwei Espressi? Das finde ich okay. Aber wenn ich jetzt hier zum Café um die Ecke gehe,
ja,
bei Annette Allmann und dann zwei Cappuccini bestelle, komme ich mir immer vor,
wie... Ja, aber Annette Allmann macht ja auch irgendwie Milchschaum raus.
Annette Allmann macht mir einen Vollautomaten-Kaffee mit so irgendeiner selbstgemachten Mandelmilch oder sowas dann da drin.
Ja, das stimmt schon. Also du hast recht, ich mach's auch nicht und du hast auch vollkommen recht. Ich finde gar nicht, man kommt sich wie ein Vollassi vor, so von wegen, ich bin ganz schlau, ich mach das jetzt, ich komme mir einfach so ein bisschen, so dumm vor, so von wegen... So, schon so.
Prätentiös, finde ich
ja,
das.
Ja, es ist irgendwie so.
Ich habe das Gefühl, das
macht auch niemand, ne?
Es ist so ein bisschen, als ob man was Besseres wäre.
Das ist doch aber mit vielen so, glaube ich. In Italien, in vielen italienischen Sachen ist das so. Panini.
Panino.
Ja, genau. Und du machst, und ich wette, da ist es nämlich genau andersrum.
Niemand sagt, ich hätte gern ein Panino.
Ja,
ja, ist das
genau.
Echt? Stimmt. Aber
das ist doch auch total beknackt. Ich hätte gerne das Panino mit Schinken. Nee, das heißt Panini.
Ich habe jetzt tatsächlich kurz überlegt, ob es so ist wie mit Trousers, dass es immer Plural ist, weil das zwei Brothälften sind. Weißt du, ein Panini.
Was? Trousers? Hosen? Englisch?
Ja, man sagt, oder.
Britisch. Trousers, ja.
Ja, oder, genau. Und da ist es aber immer die Mehrzahl, ja. Auch Pants ist ja immer die Mehrzahl.
Ach so.
So, und das ist, und das Panini immer Mehrzahl, das ist jetzt meine Theorie, wahrscheinlich ist es falsch, aber dass man sagt, das ist immer Mehrzahl, weil du hast ja zwei Brote, die aufeinander sind. Und deswegen ist es immer. Aber es macht keinen Sinn eigentlich, ne?
Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es
aber es gibt bestimmt Panino.
Immer Plural ist. Das stimmt. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Weil das mit der Abstimmung so gut geklappt hat, machen wir einfach eine Abstimmung zu Espresso und Espressi oder Cappuccini. Das könnt ihr auch sagen, wie ihr das handhabt. Können wir machen jetzt alles wird interaktiv.
Wir machen jetzt nur noch Abstimmung.
Ihr müsst bei allem immer abstimmen.
Wir kommen mit diesen ganzen dämlichen Abstimmungen, die Podcasts gemacht haben, als Podcast gerade rauskam.
Kommen wir jetzt, ne?
Ja, so.
Ja.
Ober- oder Unterhälfte. Mit oder ohne Butter bei Nutella und sowas. Weißt du, diese dämlichen.
Der, die
oder Frage.
Das Nutella?
Das Nutella.
Nee, ich würde sagen die.
Was? Bist du doof?
Ja, was? Okay, mal nur
die Nutella. Du hättest gerne mal eben, kannst du mir bitte die Nutella geben?
Ja.
Das ist absolut falsch. Und das ist auch nicht prätentiös, wenn das irgendwer richtig sagt. Das ist einfach falsch.
Ich glaube, es gehen alles drei. Ich meine.
Der dass, Nutella.
Ich glaube, in Duden steht der, entweder
also
alles drei oder zwei
von
Sachen.
Von mir aus noch der. Aber die ist absolut falsch. Wie kommst du denn auf die?
Wir haben auf jeden Fall eine neue Abstimmung.
Die Nutella ist Quatsch. Ja, Nutella ist ein Markenname.
Wie wär's denn abstimmen? Ich weiß, ich bin mir sehr sicher, ich bin mir ziemlich sehr sicher, dass mehr als eine Sache im Duden akzeptiert ist. Ich weiß nicht.
Dann kommst du schon wieder mit deinem Duden. Willst du schon wieder auf die Schnauze damit fallen?
Ja, vielleicht.
Pass auf, ich guck jetzt nach und dann steht da gleich auf jeden Fall nicht die.
Aber das darfst du nicht verraten. Das kommt erst in zwei Wochen, Leute.
Oh ja?
Ja. So, wir machen jetzt den Schluss. Die große Auflösung des Nutella-Phänomens und ob ihr Cappuccino oder Cappuccini sagt, Cappuccinos oder Cappuccini, erfahren wir in nur zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute in der Welt, auf der Welt. Passt auf euch auf. Küsst eure Lieben. Und was noch, Christoph?
Nix.
Streichelt Haustiere, wenn ihr mich habt. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.